Hey, hallo und herzlich willkommen zur Ausgabe Nummer 76 des Wayne Podcasts. Mein Name ist Marco Young und du hörst einen Podcast, der sich dreht um Marketing, Online-Marketing und speziell um menschliche Perspektiven in diesem ganzen Thema. Viel Spaß dabei. Wayne. Ja, was sonst? Hallo nochmal in dieser Ausgabe Nummer 76 des Wayne Podcasts. Bevor wir mit dem Housekeeping starten, will ich dir kurz sagen, was wir heute so an Themen am Start haben. Ich habe es eben schon vorweggenommen, wir machen das Housekeeping. Da will ich zu ein paar Sachen aus den letzten Ausgaben oder aus den letzten zwei Wochen ein bisschen was sagen. Dann werden wir eine Blog-Themenübersicht haben, Sachen, die ich in der Blogosphäre gefunden habe und wo ich denke, dass die für dich auch spannend sein könnten. Und dann haben wir das große Hauptthema, wo es um das SEO-Triangle geht, nämlich diese optimierte Kombination von Title, Description und der H1-Überschrift. Da kann man eine Menge bewegen, gerade wenn man Starter ist. Ist das ein schöner Ansatzpunkt, um einfach mal zu starten, um loszulegen, um erste Reaktionen zu sehen. Gerade Leute, die da unsicher sind in dem, was sie zuerst machen, die können da vielleicht Hilfe erwarten, wenn sie dieses Hauptthema hören. Und zu guter Letzt geht es noch um ein paar Event-Tipps, wo ich mich rumtreibe, wo ihr euch vielleicht auch rumtreiben solltet in dem nächsten halben Jahr. Aber wir starten mit dem Housekeeping.
Glaubst du, Brain ist der Grund der Szene? Dann wird es Zeit für die Meta-Ebene. Ah.
Ja, im Housekeeping will ich vier Themen mit euch besprechen und den Anfang macht das Thema meine neue Facebook-Kommunikationsstrategie. Der ein oder andere, der mir hier schon länger folgt, der wird ja mitbekommen haben, dass ich meine Facebook-Kommunikationsstrategie ändern will. Das ist natürlich erstmal nur so ein frommer Wunsch, aber schon noch eine sehr detaillierte Absicht, weil Facebook schon sehr, sehr mächtig ist, was den Suchtfaktor anbelangt. Und ich kann dir jetzt wirklich nicht mit Sicherheit sagen, ob ich diese neue Kommunikationsstrategie durchhalten kann. Mir ist es aber wichtig, dass ich das ganze Thema mal angehe. Und die ganzen Kommentare zu diesem Post, den ich da gemacht habe, die zeigen eigentlich schon, dass ja, die zeigen die Schwierigkeit, die damit verbunden ist, weil keiner mir so richtig zutraut, dass ich die neue Kommunikationsstrategie wirklich durchhalte. Und ich weiß es im Kern auch noch nicht so richtig. Aber es fängt ja immer damit an, dass man den ersten Schritt macht. Und ich will euch einfach erklären, was ich plane und warum ich es plane. Das glaube ich relativ wichtig. Also, was ich in Facebook machen will, ist, dass ich mich einfach nicht mehr auf diese ganzen wilden und kontroversen Diskussionen einlassen will. Jetzt werden die ein oder anderen sagen, Mensch Marco, hast du selbst angerührt, ja, irgendwie, jetzt beschwerst du dich darüber, dass das ziemlich wild wird. Ich weiß ganz genau, was ich selber gemacht habe, aber ich weiß auch ganz genau, was hinten raus dabei rauskommt und wie viel Zeit mich das kostet, diese Aufmerksamkeitsbindung zu erzeugen und was vielleicht für einen Wert daraus entsteht in dem ganzen Reigen von Themen, die ich den ganzen Tag hier immer so als Agenturchef auf dem Tisch habe. Und ich glaube, dass das zurzeit zumindest extrem zu viel ist und extrem ausgeufert ist. Es ist für die Leute, die in der Szene aktiv sind, würde ich jetzt mal behaupten, eine Bereicherung, weil ich einige Diskussionen angestoßen habe, die vielleicht da draußen auch tragend sind. Da sind immer Leute mit bei, die sich natürlich herauskristallisieren, die eigentlich immer nur stänkern wollen. Da sind aber auch viele Leute mit bei, die einfach konstruktiv ihre Perspektive beigesteuert haben. Und das habe ich immer als sehr, sehr produktiv erachtet, weil meine Welt besteht aus sehr vielen unterschiedlichen Perspektiven. Und da schult Facebook schon ziemlich stark. Die Heftigkeit von den Diskussionen und auch die Unsachlichkeit in bestimmte Richtungen und oder die Engstirnigkeit aus meinem Empfinden zumindest heraus, hat aber sehr stark zugenommen. Das weiß ich nicht, ob es ich habe so das Gefühl, dass mit der Größe und mit der Darstellung der Agentur, wie ich es betreibe, auch die Leute, die sehr, sehr aggressiv mit bestimmten Themen umgehen, dass das gewachsen ist. Jetzt kommt sicherlich diese ganze Geschichte mit Haters gonna hate und ja, nur erfolgreiche Leute erschaffen auch eine Gegenreaktion. Das mag richtig sein und hier soll es ja auch um die menschliche Perspektive gehen. Es ist so, dass es auch natürlich gewollt ist. Manche provokante These ist natürlich darauf ausgelegt gewesen, Aufmerksamkeit zu erzeugen. Aber in bestimmten Phasen der eigenen Entwicklung macht es halt weniger Sinn, sich so sehr in dieses Thema reinzuhängen. Facebook-Kommunikation auf die Art und Weise, wie ich es gemacht habe. Und deswegen, weil es für mich einfach sehr, sehr viel Zeit bindet, werde ich es einfach zumindest auf unbestimmte Zeit reduzieren. Jetzt hat der Christoph Bosek in meinem Post schon geschrieben, dass Leute, die sagen, auf unbestimmte Zeit oder bis auf Weiteres, dass das sich nicht so richtig konsequent anhört. Und so soll es auch sein. Ich mache nie irgendwelche Sachen, die bis zum Ende meines Lebens irgendwie Bestand haben sollten, sondern ich will, und da sehe ich auch eine große Stärke drin, immer flexibel sein in den Themen, die ich beackere. Und so ist es mit dieser Facebook-Kommunikation auch. Mir ist es durchaus bewusst, welchen Hebel ich in der Hand hatte, um eine gewisse Reichweite in meiner Bubble zu erzeugen. Das funktioniert schon durchaus sehr gut. Das heißt, wenn ich es jetzt runterfahre, dann ist das nur eigentlich dem Moment geschuldet, dass ich andere Baustellen habe, die ich mit noch mehr Leidenschaft intern beackern muss. Trotzdem bleibt aber die Wirkung oder die Wirksamkeit von dem Mittel Facebook-Kommunikation für mich als Erkenntnis ja erhalten. Das heißt, ich werde ja bescheuert, wenn nicht irgendwann wenn ich wieder die Luft habe, zu alten Mustern wieder zurückfallen würde. Und seien wir auch mal ehrlich, es ist Teil meines Charakters. Für mich ist es mega schwierig, die neue Kommunikationsstrategie so umzusetzen, weil es ist so, dass ich einfach die Kontroverse sein lassen will und dass ich auch nicht mehr großartig in Kontroversen, Gegenkommentaren selbst Stellung nehmen will, sondern eher mit Emojis und mit Lob arbeiten will. Das ist eine Komponente, die will ich mir nochmal erhalten und die nochmal einsetzen. Und da will ich mich eigentlich rausreduzieren. Aber es fällt mir mega schwierig, weil die Leute ja weiterhin, also ich lese ja weiterhin da draußen, den Teil wollte ich nie einstellen. Und es brennt mir natürlich unter den Nägeln, zu bestimmten Sachen irgendwas zu sagen, gerade weil ich auf bestimmte Teilbereiche der Suchmaschinenoptimierung ja sicherlich eine andere Antwort habe als Leute, die jetzt aus dem technischen Bereich kommen und jetzt bestimmte 0815-Pläne haben, sondern wir gehen mit der Agentur und ich in meiner Denkweise sicherlich oftmals den komplizierteren Weg, aber den Weg, der aus meinem Empfinden dauerhaft für die nächsten 10 Jahre gesehen schon eher der erfolgreichere ist. Und das ist die Kombination nicht technisch, sondern das Technische nehme ich mir mit rein als Know-how sicherlich, aber ist die Kombination aus Suchmaschinenoptimierung und Content-Marketing in erster Linie, aber auch in Verbindung mit Daten, was der ein oder andere da draußen ja Data-Driven SEO nennt, das mache ich auch, aber in einem Level dahinter, sondern der erste Ansatz ist die Kombination von SEO und Content-Marketing in einer sehr speziellen und Ranking-optimierten Form. Und ja, gucken wir mal, wo das landet. Nagelt mich da nicht fest. Ich werde vielleicht den einen oder anderen Ausrutscher mal haben, wo es einfach so mir unter den Nägeln brennt, dass ich schon noch was sagen will. Ich werde auch stattfinden, das heißt mit Lob und mit neutralen Äußerungen werde ich immer auch am Start sein. Ich werde auch Sachen posten, aber immer neutral. Vorher war es ja mal so, dass ich immer noch eine Wertung dazu gegeben habe, wie ich es sehe, oder einfach provokant irgendeinen Satz gesagt habe, der natürlich eine gewisse Reaktion hervorrufen sollte, was auch fast immer geklappt hat, weil es auf der anderen Seite ja den Leuten genauso unter den Nägeln brennt wie mir, wenn ihr mich provoziert, also das Spiel funktioniert. Und die ganze Sache will ich einfach mal weglassen, mal gucken, wie weit ich komme. Ihr könnt mich ja immer wieder ermahnen, hey Marco, du hattest dir doch da was vorgenommen, schaffst du zurzeit nicht so ganz. Und vielleicht kippe ich auch ganz um, das ist so bei suchtkranken Menschen dann so, vielleicht falle ich in die Sucht von Facebook einfach wieder zurück. Aber, und das ist mir ganz wichtig, alles beginnt mit dem ersten Schritt. Also das sind so Sachen, das sind so Werte und Reaktions- und Kommunikationsmuster, die sind relativ tief in den Charakteren von Menschen verankert. Wenn jemand sehr kommunikationsstark ist und Spaß an Kommunikation hat, so wie ich, dann wird er sich natürlich immer hingerissen sehen dazu, Sachen zu kommentieren. Und die Sachen zu verändern, wenn ich mich da sehr selbst verändern will, muss ich mich als Mensch, als Charakter ein bisschen verändern. Und so eine Veränderung geht nicht schwupps wie irgendwie eine Description oder ein Titel verändern. Da sind wir wieder beim Thema oder schon beim Hauptthema, sondern das dauert. Also wenn ich mir jetzt irgendwie die Entscheidung auferlege, dass mein Kommunikationsverhalten zu ändern, dann kann ich nicht davon ausgehen, dass es sich morgen verändert hat, sondern es wird sich im Laufe eines Jahres, wenn ich konsequent bin, vielleicht verändern. Das ist so wie mit einer Diät. Das geht ja auch nicht so, wenn du heute anfängst, weniger zu essen, dass du morgen plötzlich dünn bist. Schön wär's, aber ist ja auch so, dass sich ein Verhalten langfristig ändert. So sind wir Menschen und das ist bei mir auch so und mir ist ganz wichtig und deswegen wiederhole ich das jetzt hier nochmal auch, dass du akzeptierst, dass du bestimmte Werte, die du ausgeprägt hast in deinem Leben und für dich als Charakter, dass wenn du die ändern willst, fang einfach an damit und erwarte nicht selbst von dir, dass du es super schnell änderst, sondern das sind Prozesse, die langsam sich entwickeln. So, zweites Thema fürs Housekeeping. Ich lasse ja mal so ein bisschen auch meine Kinosucht einfließen. Ich bin unheimlich leidenschaftlicher Kinogänger, für die, die es noch nicht gehört haben. Und ich war in der letzten Woche ein bisschen später als die meisten anderen, aber in dem Kinofilm Solo, The Star Wars Saga, Star Wars Story. Und ich hatte schon eine ganze Menge im Vorfeld gehört und ich war jemand, der von dieser ganzen neuen Star Wars Story eigentlich gar nicht so überzeugt war, weil mir dieses Oldschool-Ding einfach zu stark war im Laufe der Zeit. Diese ganzen Billig-Displays und bestimmte Sachen, die halt wirklich in meiner Jugend damals total modern waren, sind jetzt eigentlich immer noch modern. Und da hatte ich immer das Gefühl, dass sich Star Wars so ein bisschen eigentlich unterm Wert verkauft. Aber es lebte natürlich von der seit Urzeiten bestehenden Story, dem Universum, den Charakteren, die da drin auftauchen. Und das machte das so lebendig. Also ich bin in jeden Star Wars Film reingegangen, war auch einigermaßen immer überzeugt, war eine gute Unterhaltung, aber ich war nicht so richtig geflasht. Und genau dasselbe habe ich eigentlich auch von Solo erwartet, muss aber für meine Begriffe, und das ist ja wieder nur meine Perspektive, sagen, dass mir der Film wirklich, wirklich gefallen hat. Gerade dieser Rücksprung in diese Anfangszeit von Solo rechtfertigte natürlich auch, dass die Displays für mein Denken zumindest auch in dieser Zeit stattgefunden haben, also in der Zeit, wo ich halt auch noch Jugendlicher war. Und da passte das in mein Universum irgendwie wieder so zusammen. Und ich fand auch, dass die Charaktere gut dargestellt waren, dass Solo gut dargestellt waren und die Story an sich fand ich auch sehr, sehr lebhaft und sehr cool. Also für alle Leute, die ihn noch nicht geschaut haben, weil sie sich wieder mal auf die Urteile von anderen verlassen haben, geht da rein und guckt es euch an. Ich fand ihn zumindest toll. Hört einfach mal vielleicht ein paar Podcasts von mir. Dann kriegt ihr vielleicht ein bisschen was von meiner Denke mit. Und dann kriegt ihr vielleicht im Laufe der Zeit auch so ein Gespür dafür, ob die Sachen, die ich hier empfehle, auch in eurem Interesse sind oder nicht. Dann muss ich natürlich noch den 25. Mai hervorheben. Das war auch in den letzten 14 Tagen drin. Und ihr wisst, wenn ich 25. Mai sage, spreche ich von der DSGVO, also der neuen Datenschutzgrundverordnung. Ich habe ja da im letzten Podcast schon ein bisschen was aus meiner Perspektive dazu gesagt, wie ich damit umgehe, auch menschlich damit umgehe, welche Perspektiven ich damit einfließen lasse, bei der Umsetzung, und zwar nicht bei der 100%igen Umsetzung, sondern bei der nach außen gekehrten Umsetzung. Hört da einfach mal rein, wenn ihr da mehr zu wissen wollt. Für mich ist aber ganz wichtig, dass das Thema jetzt nicht abgeschlossen ist. Viele sagen ja, okay, die Welt dreht sich weiter nach dem 25. Mai und huch, sind sehr erschrocken. Es scheint auch noch nicht so eine riesengroße Abmahnwelle da draußen zu geben. Ich glaube, dass die Anwälte auch ein bisschen unsicher sind, ob sie die anstoßen, weil natürlich auch, habe ich mir sagen lassen, auch auf der Abmahn-Anwaltsseite ein Kostenrisiko bei außergerichtlicher Einigung besteht. Und ich glaube, da wollen sich auch noch ein paar Leute risikofrei halten. Deswegen glaube ich daran, dass dieser Hype erstmal auch vielleicht noch nicht kommen wird, bis die ersten Rechtsprechungen dazu auch und Auslegungen so entstanden sind. Aber viel wichtiger ist für mich, dass die DSGVO bei mir persönlich zumindest was ausgelöst hat, was wichtig ist. Und wo die DSGVO natürlich auch ihre Berechtigung eigentlich drin hat, nämlich den Denkprozess anzustoßen, wo liegen denn verdammt nochmal deine Daten wirklich? Wer bekommt die Daten von dir, in erster Linie von dir, aber auch von den Kunden wirklich? Und wie sicher ist denn der Umgang mit diesen ganzen Daten? Ich habe mich gerade bei der inneren Betrachtung mit den großen Playern, die wir in der Datenhaltung haben, natürlich darüber sicher gemacht, dass ich Datenverarbeitungsverträge mit den Anbietern geschlossen habe. Aber mal Hand aufs Herz, wer sich diese Verträge durchliest, und ich nehme jetzt mal einfach das Beispiel Domain Factory, weil wir viele unserer Seiten auf Domain Factory haben. Wenn ich mir den Vertrag, den Domain Factory ja vorgegeben hat, durchlese, dann steht da explizit drin, dass die keine Sicherheit oder keine hundertprozentige Sicherheit für die Daten, den ich ihnen anvertraue, übernehmen können. Und das ist natürlich eine Sache, wo ich denke, boah, ja, okay, jetzt machst du eine Datenschutzverarbeitung mit deinem größten Hoster oder mit deinem größten Dienstanbieter, und der schreibt in seine Datenschutzvereinbarung, die er für sich bindend macht, rein, dass er nicht für die Sicherheit der persönlichen Daten haften kann. Für was habe ich denn diese Datenschutzvereinbarung, wenn er sich selbst schadensfrei hält und ich meinem Kunden aber gegenüber oder meinen eigenen Daten gegenüber eine hundertprozentige Sicherheit oder zumindest das Höchstmaß an Sicherheit garantieren will und muss nach der Datenschutzgrundverordnung, das zumindest, da sehe ich das Ziel drin. Ich glaube, dass das ziemlich schwierig ist, da einen Mittelweg zu finden. Jetzt ist die Alternative, die viele als Denkmodell haben oder wo sie auch zu ihren Anwälten gegangen sind, natürlich, ich baue meinen eigenen Datenverarbeitungsvertrag und schicke den dann Domain Factory und sage, hier, nimm den mal an, weil das ist mein Vertrag und ich würde ganz gerne mit dir zusammenarbeiten. Ich glaube, die Antwort auf oder die Reaktion auf diese Mail, die denn da kommen wird, die ist relativ klar. Kein Mensch von den großen Hostern und den großen Anbietern, die nicht auf dich angewiesen sind, sondern wo du angewiesen bist auf die, wird das annehmen, sondern sie werden dir einfach ihre Datenschutzbedingungen oder ihre Verarbeitungsverträge einfach aufoktroyieren. Ja, ich glaube, wir sind ganz am Anfang in der Umsetzung, und sich dem Thema einfach anzunehmen, peu à peu, führt dazu, dass Workflows bekannter sind, dass diese Datenschutzvereinbarungen vielleicht differenzierter ausgearbeitet werden. Und da sind wir auf einem Weg, der grundsätzlich richtig ist. Und da nehme ich jetzt mal die ganze Cookie-Geschichte völlig raus. Was da abläuft, ist ja eher abstrus, weil nach meinem Wissen die Cookie-Richtlinie abseits von der Datenschutzgrundverordnung läuft. Könnt ihr mich aber gerne in den Kommentaren mal eines anderen belehren. Was ich gehört habe, läuft das konträr und ist noch nicht entschieden nach europäischem Recht. Das heißt, da jetzt wilden Unfug zu treiben auf den Seiten, da bin ich noch nie so richtig überzeugt von, ob das sinnvoll ist. Ich glaube, da schmeißen viele alles in einen Topf. Und dann will ich noch mal als vierten Punkt berichten von meiner Erfahrung. Ich war in der letzten Woche in München beim Vorwart Festival. Das ist ein Kreativfestival, wo ich mir mal ein bisschen andere Eindrücke im Konferenzzirkus holen wollte. Und da will ich meine Eindrücke mit euch mal so teilen. Da waren so gefühlt 300, 350 Leute. Jetzt frage ich mich natürlich, überall, weil es modern ist, wird ja so der Begriff Festival raufgeschrieben. Aber mit dem Begriff Festival verbinde ich eine gewisse Größe. Und die fängt eigentlich so bei 800 bis 1000 Leuten im Minimum an, würde ich mal sagen, um so einen Festivalcharakter überhaupt erzeugen zu können. Vorher würde ich es einfach ein ganz normales Konferenztreffen nennen oder eine Konferenz oder Workshops nennen. Festival hat eine gewisse Erwartungshaltung. Und weil ich mit diesem Begriff Festival eine gewisse Erwartungshaltung verbinde, war ich auch eigentlich ein bisschen enttäuscht, was die Größe der Veranstaltung anbelangt. Aber ich gehe da relativ offen mit um. Aber ich erwische mich auch immer dabei, dass ich dann erstmal so enttäuscht bin und mich selbst dazu hinreißen muss oder zwingen muss, mit einer anderen Perspektive auf dieses Event zu blicken. Und die andere Alternative oder die andere Perspektive war natürlich einen ganz anderen Marketingbereich irgendwie da präsentiert zu bekommen. Und das war der Bereich der Kreativen, der Designer, der Entwickler, alle Leute, die irgendwie ja was Visuelles erschaffen. Und da waren Leute da, die darüber berichtet haben. Adobe war da, hat Workshops gehabt. Also da waren schon relativ interessante Bereiche mit bei. War aber leider auch eine Eventgröße, wo die Finanzierung anscheinend sehr stark über das Sponsoring gelaufen ist. Das heißt, alle als Sponsoring, im Sponsoring genannten Geldgeber oder Barter-Deal, Leistungsgeber, waren genannt und waren aber auch Teil der Timeline. Und das ist natürlich ein bisschen schwierig, weil es natürlich oft so ist, dass die Unternehmen, die danach sponsern, nicht intelligent pitchen können für ihr Produkt. Das heißt, eine Session machen können und indirekt eigentlich auf ihre Leistungsfähigkeit hinweisen können. Das ist ein Problem und das führte auch da dazu, dass eben zwei der Sessions, die von Sponsoren gemacht wurden, sehr, sehr, sehr wir lastig waren. Und das war ein bisschen schade, aber es zeigt mir auch wieder als Lehrer, auch als Besucher, so darfst du es nie machen. Geh nie auf ein Event, wo du auch Sponsor vielleicht bist und mach es so unintelligent, sondern probier die Leute intelligent, aber trotzdem noch mit Themen zu überzeugen, die allgemeingültig sind. Und das war eigentlich ganz cool. Die Vorträge an sich waren jetzt vom Level her vielleicht nicht so High-Performance-mäßig, aber sie waren bei den Leuten, die mich geflasht haben, zumindest mega intensiv. Da hatten wir zum Beispiel eine Session, wo zwei Agenturgründerinnen aus Berlin gezeigt haben, wie sie die ersten 4 Jahre von der Gründung bis zu dem ersten großen Auftrag von der Schuhfirma Essex, wie die abgelaufen sind, wie man sich mit viel Risiko eine Bürofläche in Berlin gemietet hat, ohne Kohle zu haben, die eigentlich so visuell aufzurüsten, sondern das war im Inneren eigentlich ein Betonrohling. Und da haben die dann angefangen, Gartenhäuschen reinzustellen, irgendwie wie ihr es vom Baumarkt kennt, und haben dann in dem Space einen eigenen Space noch gebaut, was sie ihr Raumschiff nennen. Da kann ich mal Bilder in die Shownotes packen, wo eigentlich das Büro entstanden ist. Und daraus ist eine super cooles Branding entstanden. Einfach mit dem Umstand, sich nicht mehr leisten zu können, ist so eine Form der Authentizität entstanden mit dem Produkt dieses UFOs, was eben sehr cool auf die Firmenreputation einzahlt. Und dazu kommt natürlich noch, dass die beiden Speakerinnen sehr leidenschaftlich und in einer anderen Form vorgetragen haben. Das ist das, was ich mir mal auch von Mädels im Online-Marketing wünschen würde, dass ich einfach zwei Mädels finde, die auch gegründet haben oder die sehr souverän in einer Firma unterwegs sind, die einfach was präsentieren von dem, wie die Entstehungsgeschichte war oder wie sie sich verhalten, einfach ein bisschen selbstbewusster damit umzugehen. Das andere lasse ich jetzt mal weg, sonst reiße ich das Provokante hier wieder auf, warum ich denke, dass nur bestimmte Art von Frauen auf der Bühne stehen und was die dann auch mit sich bringen. Egal wie. Okay, das war mein Erfahrungsbericht. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt zu den Themen, die ich gerade besprochen habe, dann meldet euch einfach bei mir per Personal Chat oder schreibt in die Kommentarfunktion hier unten rein. Wir springen dann erstmal in die Blog-Themen.
Coole Sets aus der Blogosphäre, angerührt für die Legionäre. Oh.
Ja, ich habe 4 Hauptthemen für euch mitgebracht, die ich mal mit euch besprechen will, die ich gefunden habe in der Blogosphäre, und ein Thema, wo ich nur eine Empfehlung aussprechen will, weil ich da sehr dankbar drüber bin, dass jemand einen Podcast gestartet hat, den ich persönlich sehr interessant finde und wo jemand mal wirklich die Hosen runterlässt. Das ist sehr anerkennenswert und deswegen möchte ich das hier auch mal weiterempfehlen. Fangen wir aber mit dem ersten Tipp an. Ich habe auf Mods einen Post mit einem Video gefunden, der 4 Tipps für Agenturen beschreibt, wie man sich selbst schmackhaft machen kann für den Kunden. Und das ist im Rahmen von dem Whiteboard Friday gelaufen, der ja nicht mehr von Rand Fishkin gemacht wird, sondern jetzt von Teilen, von Mitarbeitern in Mods. Und da ist jemand, den ich jetzt namentlich gar nicht kenne, guckt es euch selbst mal an, der es aber sehr gut macht, der aber für Mods 4 Tipps gegeben hat, wie Agenturen ihre Kunden überzeugen können. Und ich will nur einen Tipp rausnehmen von den 4. Ihr könnt euch das Video selbst mal angucken, wenn euch von Agenturseite euch das vielleicht mal interessiert, zu erfahren, was Mods darüber denkt. Ich will einen Punkt rausnehmen und das ist, sage deinem Kunden, dass du für sie Geld sparen kannst. Ja, ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt und das könnte man noch weiter drehen, indem man sagen kann, sage deinem Kunden, dass du mit bestimmten Sachen, die du für ihn machst, Geld verdienen kannst, aber diese beiden Punkte sind, glaube ich, extrem wichtig und die sollte man auch immer in seiner eigenen Angebotspolitik immer mit einfließen lassen. Das ist natürlich die radikale Form von dem, wie man es machen kann, nämlich die Hauptvorteile auf Kundenseite projizieren, aber da gibt es natürlich sehr viele kleine Schritte. Wichtig ist, glaube ich, diesen Step zu machen, nicht zu sagen, als Anbieter, wir können das, sondern was bewirkt das, was wir können auf deiner Seite oder auf der Kundenseite in Sachen Rentabilität oder Kostenersparnis. Und das kann zum Beispiel sein, dass mit den Rankings, die man organisch erzeugen kann für den SEO-Bereich, dass man da AdWords-Budget einfach einsparen kann. Wenn man einfach hochrechnet, was eine Position 1 auf eine Frist vielleicht von einem Jahr an Traffic erzeugen kann und wenn man einen hohen CPC auf dem Keyword hat, dann kann man ziemlich schnell über den Traffic und über den CPC hochrechnen, wie hoch das Spending in AdWords ungefähr sein müsste, um diesen Traffic zu erzeugen. Und das sind genau die Hebel, womit Agenturen zurzeit, die SEO-lastig arbeiten, ihre Kundenstämme erhöhen, weil sie Leute aus dem SEA-Bereich von AdWords wieder wegziehen, weil viele hochumkämpfte Bereiche halt eine extreme Sättigung haben und die wie Händering nach Alternativen lechzen und die sind halt im Organischen da. Denn wenn ich die Position 1 einmal habe, den Traffic darüber habe, einen prognostizierten CPC habe, dann ist eigentlich auch die Prognose für die Zukunft so, dass der Markt nicht unumkämpfter sein wird, sondern der CPC eher weiter mit der Konkurrenzlage, zumindest bei steigender Wirtschaftsleistung, auch steigen wird. Das heißt, eigentlich wird es immer rentabler, ein entsprechendes organisches Ergebnis dazu zu haben. Und man hat immer noch den Vorteil, dass sich das organische Ranking zumindest, wenn ich mich jetzt so mit Evergreen-Content platzieren kann, dass das eine dauerhafte Wirkung hat und nicht so diesen Effekt hat, Zahl oder du stirbst, wie es in AdWords oder in SEA der Fall ist. Deswegen ist das ein Riesenhebel und deswegen stimmt dieser Part auch in diesem Video extrem. Aber wie gesagt, guckt euch das Video nochmal in Gänze an. Ich glaube, das kann sehr hilfreich sein. Dann gab es eine neue Folge der Live-Session von Webmasters on the Roof mit Markus Tandler. Da durfte ich, inspiriert durch den Ralf Schwöbel, ein paar Fragen an den Mediadonis beisteuern, die so, wo er mir gesagt hat, ich soll ein bisschen intensiver fragen und ein bisschen ja vielleicht tiefer bohren. Und da habe ich mir gedacht, okay, ich stelle mal dem Markus die Frage, wie viel Kosten, Personalkosten oder wie hoch einfach der Kostenaufwand war, um das Wiki, was sie ja sehr erfolgreich betreiben, zu erstellen. Weil ich glaube, nicht weil ich irgendwie jetzt gucken will, was wie wertvoll das war, oder zu hinterfragen zu wollen, was die da gemacht haben. Darum geht's mir gar nicht, weil den Wert erfasse ich schon persönlich selber sehr gut, auch wenn ich die Zahl der Produktion jetzt nur abschätzen kann und einfach mal einen Wert von ihm hören wollte. Die Frage war dann schon sehr, sehr reell. Mir ist nur wichtig festzustellen, dass er mal einen Begriff sagt, der hoffentlich relativ hoch ist und er war mit, glaube ich, wenn ich es richtig verstanden habe, die Qualität von dem Video war nicht so gut. Wenn ich es richtig verstanden habe, war der Wert für das Wiki so ungefähr oder bei 750.000 beziffert, was ich schon sehr, sehr hoch finde, muss ich sagen. Aber ja, lassen wir mal die Zahl stehen. Selbst wenn ich jetzt 100.000 dagegen stellen würde, der Kunde, der zurzeit zu einer Agentur geht und 100.000 Euro in die Hand nimmt, um ein Wiki aufzubauen, meinetwegen ein Lexikon aufzubauen, in einer gewissen Qualität, der muss erst noch gefunden werden, glaube ich. Ich glaube, davon gibt es ganz, ganz wenige, obwohl eigentlich das genau die Möglichkeit ist, die da draußen am Start ist. Wenn du also jetzt, sagen wir mal, 500.000 Euro in die Hand nehmen würdest und jetzt ein sehr, sehr gutes Wiki aufbauen würdest für deinen Themenbereich, wenn die Suchvoluminas, die du da drin hast, es ermöglichen, dann solltest du das auch machen, dieses Ding da aufzusetzen und dich damit zum Ranking-Platzhirsch in deinem Bereich zu machen. Und da zeigen es alle Beispiele da draußen von allen großen Plattformen, die auch explodiert sind bis zu einer Sichtbarkeitsentwicklung nach Sistrix auf knapp unter 100, dass sie genau diese Ansätze über den Content gewählt haben. Das heißt, entweder ein Wiki gewählt haben oder bestimmte Verzeichnisstrukturen gewählt haben oder ein Magazin aufgebaut haben. Es geht immer über diese Hyperverzeichnisse, die dann qualitativ so hochwertig sind, dass sie eben auch, wie der Hans Kronenberg beschrieben hat, habe ich in der letzten Folge ja auch ein Statement zugesagt, dass sie zu diesen High-Quality-Verzeichnissen werden und High-Quality-Content einfach so wie ein Quality-Score funktioniert. Das heißt, wenn du in ein Verzeichnis was reingibst, was schon sehr hoch bewertet ist von Google, dann sind Artikel, die da drin sind, auch immer noch als höher Wert ja eingestuft. Das folgt so sehr stark dieser Quality Score Logik. Und ich glaube auch, das werden wir auch im Hauptthema nochmal sehen, dass Google sich immer mehr an diesen SEA Quality Scores orientiert, auch für die organischen Suche. Da sehe ich sehr viele Parallelen, die auch in sich ja logisch sind, weil sie über AdWords ja für Google auch schon verifiziert worden sind. Also da war die Antwort, wenn ich es richtig verstanden habe, 750.000 für die Erstellung des Wikis, wenn man alle Personalkosten und Designkosten und Bildkosten etc., Grafikerstellungskosten damit einberechnet und auch den Wert von den Videos, die Markus da selber eingestellt hat. Die haben natürlich nicht nur den Zeitwert von dem, was er da an Zeit geopfert hat, sondern die haben natürlich auch einen Traffic-Wert, der über die Zeit dann auch entsteht. Wenn man das hochrechnet, mag man auf 750.000 Euro kommen. Es ist zumindest eine sehr, sehr große Investition nötig, um das zu erreichen. Und wenn du in dem Bereich aktiv bist, dann stell dir mal die Frage, wärst du selbst bereit, diese Investition zu tätigen, um diese Sichtbarkeit zu erzeugen? Ich glaube, da gibt es halt sehr wenig Verständnis da draußen dafür. Und nur deswegen habe ich dem Markus diesen Wert abgenötigt. Ich hatte dann auch noch eine Frage gestellt, ob der Sichtbarkeitsverlust von dem Wiki vielleicht was mit der Teilnahme von John Müller an seiner Keynote auf der SEOCom zusammenhängen könnte, weil es gerade danach eine Halbierung der Sichtbarkeit gab, nachdem er damit ein paar Zahlen um sich geschmissen hat. Das fand ich schon doch irgendwie beeindruckend. Markus, glaube ich, selbst hat gesagt, dass er nicht daran glaubt, dass sowas manuell noch von ihm gesteuert werden könnte oder dass es in dem Interesse von einem John Müller liegt. Ich glaube schon, dass wenn offensichtliche Fehlentwicklungen einer Penetration einer bestimmten Richtung betrachtet werden von Leuten bei Google und es da zu einer überstarken Bewertung kommt, dass dann manuell zumindest so eingegriffen wird, dass der Algorithmus daraus auch lernen kann und es zu einer gewissen Reaktion kommen kann. Für mich würde das durchaus Sinn ergeben, auch wenn Markus jetzt was anderes gesagt hat. Ich glaube ihm, weil ich glaube nicht, dass er einfach offensiv damit einer Lüge umgehen würde, aber ich glaube, dass es die andere Möglichkeit auch noch geben könnte. Ja, die dritte Sache, die ich gefunden habe, war auch ebenfalls ein Post auf Right, also heute sehr stark Tandler-lastig unterwegs hier und Right-lastig. Die machen ja auch einen guten Job im Content-Marketing und die haben einen Artikel geschrieben, wo sie 5 Fallen für SEO beschrieben haben. Und da will ich mir nur eine Falle mal rausnehmen, nämlich die Unterschiedlichkeit von den Ergebnissen von Google. Und das hat sehr stark damit zu tun, was ich in den letzten Ausgaben schon gesagt habe, nämlich die Suchintention von Leuten auf Google und die Ergebnisse, die Google dazu ausliefert, das ist die aktuelle State-of-the-Art-Zukunft von SEO. Das heißt, ich muss schon erfassen können, wie ist ist der Großteil der Suchanfragen bei Google und wie liefert Google entsprechende Intentionen aus. Also wir haben ja in der letzten Folge schon eine Schwerpunktfolge gemacht. Das heißt, es gibt ja die großen beiden Intentionsrichtungen, nämlich einmal transaktionell, ich will was kaufen, oder informationell, ich will mich erstmal informieren. Das sind ja zwei Teile, die auf der Customer Journey in unterschiedlichen Bereichen unterwegs sind. Und es ist aber ganz wichtig zu gucken, wenn ich einen Suchterm habe, den ich optimieren will, ob Google denn da vornehmlich transaktionelle oder informationelle Ergebnisse ausgibt. Da gibt es Bereiche, die sind sehr stark transaktionell dominiert. Da sind aber auch sehr viele Bereiche, die sind informationsorientiert oder preisfindungsorientiert gedacht. Und diese Unterschiedlichkeit in den Ergebnissen, die muss man auf dem Schirm haben. Und bei Riot haben sie es halt in einem Screenshot, den ihr da findet, es so gemacht, dass sie halt einfach die Top 10 Ergebnisse auf ein bestimmtes Keyword sich angeguckt haben und mit einem Grafikzusatz, das könnt ihr auch handschriftlich machen, indem ihr euch die SERPs ausdruckt und das daneben schreibt, einfach sich mal durch Angucken und Aufschreiben bewusst macht, wie ist die Suchintention oder die Ergebnisauslieferung, wie wird die Suchintention von den Leuten da hauptsächlich sein und dann die Überlegung zu machen, welche Inhalte könnte ich denn bauen, um diesen Suchintentionen auch gerecht zu werden. Wenn da also ein hoher Anteil von oder eine Mischform 50-50 von transaktionellen und informationellen Ergebnissen da ist, dann sollte ich mir darüber Gedanken machen, wenn ich ein Online-Shop bin, ob ich denn auch informationsorientierte Ergebnisse überhaupt liefern kann, um in dem Bereich auch rankingfähig zu sein, gerade wenn Google mal die SERPs einfach durchmischt, weil der User-Intent durch bestimmte aktuelle Ereignisse sich einfach verändert. Also guckt euch mal diesen Bereich an. Wenn ihr das nicht ganz verstanden habt, was ich da jetzt erzählt habe, dann fragt mich einfach nochmal, erkläre ich euch ganz gerne nochmal. Dann bin ich ein Fan von dem Online-Magazin Impulse, gibt es auch als Offline-Magazin, glaube ich. Ich lese aber nur die Online-Version davon, bin aber der Meinung, dass es offline das auch gibt. Zumindest habe ich immer dieses Cover irgendwie vor Augen. Und da habe ich einen Post gesehen, der gerade für alle selbstständigen Unternehmer unter euch da draußen sehr wichtig ist und was auch in meinen Consulting-Gesprächen, die ich habe, auch immer wieder so ein tragendes Thema ist, wenn es nicht nur um den Bereich SEO geht, sondern auch um den Bereich Unternehmensentwicklung geht. Da ist es hier kein Selbstständiger, also ist die Überschrift, kein Selbstständiger ist unabkömmlich. Und das ist so ein Denkprozess, glaube ich. Wenn ihr aus dem Bereich Unternehmertum Selbstständige kommt, dann macht euch einfach mal Gedanken darüber. Es gibt diesen Spruch, irgendwann arbeitet ein Unternehmer halt nicht mehr im Unternehmen, sondern am Unternehmen. Und dieser Wechsel ist so enorm wichtig, wenn ihr eine gewisse Größe erreicht habt. Das kann man gar nicht oft genug betrachten. Wenn ihr eine Agentur habt, meinetwegen, oder ein Unternehmen habt und ihr seid 10 oder 20 Leute und ihr ackert noch jeden Tag immer operativ wie einer eurer Mitarbeiter und fahrt natürlich, weil ihr die Firma nach vorne bringen wollt, immer wieder Höchstlevel in dem Bereich operativer Arbeit, dann fragt euch bitte, ob ihr in dem Hamsterrad nicht völlig falsch seid. Der Wechsel ist, ich wechsle vom, ich arbeite im Unternehmen zu dem Teil, ich arbeite am Unternehmen. Wenn du operativ für die Kunden arbeitest mit Höchstlast, arbeitest du wie ein Angestellter im Unternehmen. Das muss dir bewusst sein. Und du musst es schaffen, und das ist kein Ding, was von heute auf morgen geht, aber dir muss im Kopf bewusst sein, dass du am Unternehmen schrauben musst. Das heißt, du musst aus der operativen Arbeit raus, das musst du anderen Leuten anvertrauen. Vertrauen ist da sehr wichtig, du musst dich auf Leute verlassen können, du musst darauf hoffen können, auf deine eigene Schulungsfähigkeit, dass die Leute so arbeiten, wie du auch arbeiten würdest, zumindest zum großen Teil. Und dann zieh dich raus und kümmere dich um Sachen, Themengebiete, die die Unternehmensentwicklung anbelangen. Und da sind wir auch bei SEO-Agenturen ziemlich schnell raus aus dem Thema SEO, sondern da geht es um ganz andere Themen wie Mitarbeiterführung, wie Budgetierung, wie überhaupt Verteilung von Verantwortlichkeiten, wie baue ich Strukturen auf, wie baue ich Workflows auf, wie gehe ich mit Steuerrecht um, behalte ich meine Personalkosten im Griff, etc. pp. Gibt tausend Baustellen, die du beackern musst, um dein Unternehmen weiterhin nach vorne zu bringen. Und da darfst du nicht in dem Unternehmen unabkömmlich sein. Und unabkömmlich meint halt, dass wenn du in den Urlaub fährst und alles bricht um dich rum zusammen, dann hast du, wenn du zumindest Geschäftsführer oder geschäftsführender Gesellschafter bist, ordentlich was falsch gemacht, es sei denn, du bist noch im ersten Jahr deiner Gründung. Dann lasse ich das alles durchgehen, vielleicht noch im zweiten Jahr, aber ab dem dritten Jahr musst du das in den Griff bekommen haben, sonst bist du völlig auf dem Holzweg unterwegs und dann hol dir Unterstützung, um dich da rauszuholen, wenn du das selber nicht hinkriegst, weil du jetzt vielleicht nicht das verstanden hast, was ich damit ausdrücken will. Der Switch ist nicht so einfach. Aber wenn du denkst, ja, vielleicht meint er genau mich, dann hol dir irgendjemand bitte, bitte, bitte an deine Seite, der dich aus diesem Hamsterrad rauszieht, weil es so megamäßig schwer ist. Den entsprechenden Artikel habe ich nochmal verlinkt, da stehen auch noch ein paar andere Punkte dazu drin. Punkt Nummer 5 aus der Blogosphäre ist eine Podcast-Empfehlung für den guten Markus Höfner. Der ist ja schon mit einem anderen Podcast am Start, wo er über seine Agentur SEO-Themen im Content-Marketing verhackstückt. Ein sehr schöner Podcast, kann ich nur empfehlen. Nicht, weil er inhaltlich jetzt so, also für Anfänger doch sehr cool ist, aber was ich super empfehlen kann, deswegen sind die Themen eigentlich egal, die Markus macht, ist seine sehr neutrale und sachliche Art, an bestimmte Themen ranzugehen. Eine Sache, eine Eigenschaft, die mir völlig fremd ist, muss ich sagen, die er aber super drauf hat. Also Sachen sehr sachlich und ruhig auf den Punkt zu bringen, da bin ich wirklich, zehre ich auch jedes Mal wieder davon, weil ich denke, da muss ich mir auch ein Scheibchen abschneiden, ohne meinen eigenen Charakter dabei zu verlieren. Man darf sich natürlich immer nicht völlig assimilieren, aber bestimmte Teile von dem, was andere eben auch gut machen, kann man ja schon durchaus mal adaptieren. Das macht durchaus Sinn. Aber ich will nicht auf diesen Podcast hinweisen, sondern er hat ein Agenturtagebuch-Podcast ins Leben gerufen, wo er genau Themen aus dem aus seinem persönlichen Agenturalltag auf die Straße bringt oder auf den Podcast bringen will, auf eure Ohren bringen will. Und die erste Ausgabe war da schon sehr gut. Hört da einfach mal rein. Das sind wirklich interne Themen aus dem Agenturleben. Das wird euch jetzt als Inhouser vielleicht nicht so sehr interessieren, aber wenn ihr selbst selbstständig seid oder ein Unternehmen habt, dann ist es schon sehr wichtig oder eine Agentur habt, zu hören, was andere für Probleme haben. Und er geht da sehr, sehr offen damit um und dafür bin ich Ihnen sehr dankbar. Obwohl ich ihn gut kenne, sind da ein paar Teilbereiche, die auch für mich noch interessant sind. Ich bin, glaube ich, auch jemand, der relativ offen damit umgeht, mit den Sachen, die auch hier in der Agentur passieren. Und ich bin natürlich immer sehr dankbar darüber oder dafür, dass andere Leute damit auch offen umgehen. Deswegen empfehle ich euch diesen Podcast einfach mal und der ist in den Shownotes auch nochmal verlinkt. So, kommen wir zum Hauptthema.
Denke groß wie eine Daisy Cutter, sei bereit für das Main-Geschnatter. Oh.
Ja, das Hauptthema hatte ich ja schon angerissen, dreht sich um den Bereich SEO-Triangle. Und was meint dieses SEO-Triangle? Das ist eigentlich so das Basisgerüst der Suchmaschinenoptimierung, bestehend aus Title, Description und H1-Überschrift. Nach allem, was da draußen passiert ist, in Richtung Panda, Pinguin etc. pp., jedes Update, was irgendwie gelaufen ist, was übrig geblieben ist, ist eigentlich die Optimierung des Contents natürlich, aber was auch übrig geblieben ist, ist die Optimierung einfach von diesem SEO-Triangle. Und das ist einfach übrig geblieben, weil es eine gewisse Sinnhaftigkeit hat, sich auf die Optimierung von diesen drei Teilen in der Basis zumindest zu fokussieren in einer bestimmten Phase eures Projektes. Und ich habe ja auch eine Menge mit Anfängern zu tun und auch ich weiß auch, dass hier oftmals auch Anfänger zuhören, die mir dann oft die Frage stellen, hey Marco, super, was du da erzählst, aber ich lese da draußen so viel Zeug, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll mit meinem Projekt. Und das SEO-Triangle ist da eine echt schöne und gute Lösung, um sich einfach mal zu fokussieren und operativ wirklich was auf die Straße zu bringen. Ist damit eher ein Einstiegspunkt für SEOs, aber man soll es nicht für möglich halten, auch sehr erfahrene SEOs kümmern sich um dieses SEO-Triangle oftmals sehr stiefmütterlich. Und das liegt sehr oft daran, dass es aktuell so eine Tendenz gibt, dass sehr viele hochrangige SEOs oder andere Marketer, die in dem Bereich SEO unterwegs sind auch, sich kritisch zu dem Bereich Title-Optimierung, Description-Optimierung und H1-Optimierung äußern und sagen, oh, das kann ja jetzt nicht alles die SEO-Arbeit sein und das ist irgendwie das Geld nicht wert. Das sehe ich irgendwie ein bisschen anders, weil es so ist, dass das die Grundhausaufgaben von SEO sind. Und wenn die auf einer bestimmten Seite nicht gemacht worden sind, dann hat das natürlich einen Wert für die Dienstleistung, die da angeboten wird, wenn eine Agentur sowas umsetzt und vor allen Dingen noch strategieorientiert umsetzt. Weil es beinhaltet natürlich immer eine entsprechende Keyword-Recherche, den Moment der Strategie, wo ich bestimmte Seiten nach einem bestimmten Keyword ausrichte und mir eben auch Gedanken darüber mache, wie ich meine Zielgruppe ansprechen will. Also da ist eine Menge strategischer Ansatz auch dabei, bevor ich mich mit diesem SEO-Triangle operativ beschäftigen kann. Das will ich aber eigentlich hier nicht so sehr thematisieren, sondern will eigentlich mal auf dieses Triangle eingehen und dir eben auch erklären, was du nach meinem Dafürhalten machen kannst, um das halt zu optimieren und da ziemlich schnell auch zu Erfolgen oder zumindest zu Reaktionen zu kommen, wie das Ganze funktioniert, auch in der Praxis, in der Umsetzung nach unserer Meinung, was da passieren kann, das will ich dir natürlich auch noch sagen. Also, fangen wir mal an. SEO-Triangle meint die Zusammensetzung von optimierten Title, optimierter Description und optimierten H1-Überschrift. Und wir fangen mal einfach mit dem Title an. Der Title ist so das allererste, was eigentlich so die Seite beschreibt. Und nicht nur die Seite beschreibt für die Suchmaschine, die natürlich immer super schnell erfassen will, um was geht es hier auf der Seite. Dafür ist der Titel natürlich super geeignet, aber er ist eben auch für die User super geeignet, weil er eigentlich die Seite beschreibt. Nun kann man geteilter Meinung darüber sein, ob die Wertigkeit, wenn ich in dem Browser, den ihr benutzt, zum Beispiel in dem Reiter, jetzt den Titel oben als Reiterbeschreibung habe, ob das für den User so werthaltig ist, guckt ihr denn überhaupt da drauf? Ich würde jetzt mal behaupten, in dem Moment guckt er jetzt noch nicht so da drauf, gerade weil die meisten Leute eben mit sehr vielen offenen Tabs arbeiten und dann der Titel natürlich sehr schnell ins Nirvana verschwindet. Aber ihr solltet immer bedenken, dass diese Titelauszeichnung natürlich schon seit urigen Zeiten da ist und es eine Dokumentenauszeichnung ist für den Inhalt des Dokuments, was sich auch in vielen anderen Formen natürlich im Online-Marketing niederschlägt, weil du zum Beispiel, wenn du im Browser Sprungmarken setzt, dieser Titel benutzt wird, um deine Sprungmarke zu titulieren. Ja, das ist zum Beispiel ein Bereich, wo es sehr, sehr wichtig sein kann, da nochmal dran zu denken, dass das eben in bestimmten anderen Bereichen auch immer wieder übernommen wird. Gucken wir in den Bereich Social Sharing, meinetwegen Open Graph Geschichten. Da wird, wenn du es nicht bespielt hast, eben auch der Titel der Seite genommen, der als Titel für die OG-Auslieferung genommen wird. Also es sind viele Sachen, wo andere Drittanbieter direkt von dem Titel profitieren. Und da ist es eben wichtig, dass schnell für den User, aber auch für die Suchmaschine, die beiden Sachen spielen natürlich zusammen, schnell erkennbar ist, um was geht es eigentlich in diesem Titel. Und schnell erkennbar heißt natürlich in erster Instanz, dass überhaupt das Keyword, wo du dir natürlich vorher Gedanken drüber gemacht haben musst, dass das in dem Titel vorkommt. Verlass dich nicht oder orientier dich überhaupt nicht an irgendwelchen Äußerungen, dass Google auch auf Basis des Inhaltes bestimmen kann, welches Fokus-Keyword oder welches Proof-Keyword-Set jetzt diese Seite bespielt. Natürlich kann das Google und will das Google auch erkennen für Seiten, wo das eben vergessen wurde. Sowas passiert ja eben auch, dass die Leute nicht suchmaschinenoptimierungsmäßig orientiert da draußen agieren, sondern die eben das aus Nichtwissen einfach vergessen in Title, Description und H1 und dann über den Inhalt natürlich auf den eigentlichen Inhalt und die Proof-Keywords abgeleitet werden muss. Aber das ist natürlich nur eine Krücke für Google. Die Basis muss immer darstellen, dass die wichtigen Seitenelemente bespielt werden und dazu gehört eben der Titel und gehört zumindest die H1 auf Dokumentenebene, die direkt auf das Ranking einzahlen und das sagt Google ja auch immer. Die Frage ist also, wo packe ich jetzt mein Keyword in den Titel rein? Erstmal solltest du wissen, dass dieser Titel eine bestimmte Länge hat. Die Länge liegt so bei circa 70 Zeichen und alles, was über diese 70 Zeichen oder eine gewisse Pixellänge angeht, weil jedes Zeichen hat ja eine gewisse Breite, gehen wir mal von circa 70 Zeichen aus. Alles, was darüber hinaus ist, kennzeichnet Google in den Ergebnissen mit 3 Punkten. Das heißt, da wird der Titel abgeschnitten und es wird signalisiert, hey, da geht's noch weiter, aber ich zeig dir das nicht. Mit diesen 70 Zeichen solltest du arbeiten, weil es die optisch-visuelle Darstellung in den SERPs ist und damit ausschlaggebend dafür ist, wie die Klickrate zum Beispiel ist für dein Ergebnis, woraus natürlich Google auch ein bisschen Ranking ableitet, weil Ergebnisse, die stark geklickt werden, die scheinen mehr Interesse bei dem User zu erzeugen und das höher zu ranken macht natürlich total Sinn. Also, du hast den Titel und du hast dein Keyword. Und die Frage ist jetzt, wo stelle ich dieses Keyword in den Titel? Nach alten Urzeiten von SEO war es immer so, dass man das Keyword im Titel so früh wie möglich genannt hat, also ideal an der ersten Stelle. Oder bei Keyword-Kombinationen sollten die Kombinationen an der ersten Stelle des Titels stehen und dann irgendwie in den Text überleiten oder man hat in mehreren Teilen gearbeitet. Der Titel lässt ja da eine ganze Menge Variation zu. Das hat sich eigentlich auch konserviert. Ich würde als Empfehlung immer noch ausgeben, dass das Haupt-Keyword oder die Keyword-Kombination so weit wie möglich vorne stehen sollte. Aus SEO-Sicht kann man natürlich sich vielleicht streiten, ob der Algorithmus sich da angepasst hat. Aber aus User-Sicht, und ich glaube, dem folgt der Algorithmus natürlich auch immer so ein bisschen, macht es durchaus Sinn. Weil wenn ich mein Keyword in den Suchschlitz eingebe und ich habe jetzt das Keyword so präsent wie möglich als erste Wahrnehmung in dem Titel drin, dann hat es auch für den User einen höheren Wert, weil ich diese Übereinstimmung zwischen meinem Keyword, was ich eingegeben habe, und dem, was ich in den SERPs präsentiert bekomme, am schnellsten finde. Und wenn wir Menschen was wollen, dann ist es eine schnelle Zuordnung zu dem Thema. Passt die Anfrage, die ich gestellt habe, zu diesem Snippet? Und wenn ich das Keyword halt früher in dem Snippet habe, also in dem Title des Snippets habe, dann habe ich eine frühere Befriedigung des Users vielleicht und eine Zuordnung und damit eine höhere Zufriedenheit. Und dann habe ich, glaube ich, meine Hausaufgaben gemacht. Wenn ich das weiter hinten habe, das ist nur eine Verzögerung von ein paar Millisekunden, aber wir wissen ja alle, wie wichtig diese Millisekunden in der ersten Wahrnehmung sein können. Das heißt, meine Empfehlung, platziere es so weit wie möglich vorne und arbeite vorne damit. Gerade Leute, die mit ihrer Brand arbeiten, die sollten ihre Brand immer weiter nach hinten verschieben, vielleicht sogar ganz ans Ende der 70 Zeichen und vorne eher mit Keywords arbeiten, weil die Brand meistens sowieso sehr unique ist und im normalen Marketingverhalten sowieso so ausreichend bespielt wird und in Google auch erkannt wird, dass ihr damit fast nie Schwierigkeiten haben werdet, sondern eher mit der Keyword-Kombination oder mit dem Haupt-Keyword Schwierigkeiten haben werdet. Ja, das ist so der erste Ansatz. Der zweite Ansatz ist natürlich, und das ist wieder so in Anlehnung an das, was man als Erkenntnisse aus Google AdWords meinetwegen rausgenommen hat. In Google AdWords sollte man keine Fettschrift, sondern Großschrift dauerhaft benutzen. Das ist da halt verboten, es sei denn, du bist eine Marke und die Marke soll in Großschrift dargestellt werden, was du in den meisten Fällen eben einzeln beantragen musst. Und genauso verhält sich das eigentlich von der Logik auch für die Snippets in der organischen Suche. Das heißt, wir sind seit Jahren schon davon weggekommen, mit Großbuchstaben zu arbeiten, auch wenn die Aufmerksamkeit stärker sind, weil wir mit der Adaptionslogik arbeiten, dass in AdWords das verboten ist und dass vielleicht auch negative Signale innerhalb des Algos in der organischen Suche dazu führen kann, dass es negative Punkte gibt. Da gibt es keine Beweislage für, da gibt es auch keine Sache, wo wir jetzt einen Titel geändert haben von Großbuchstaben hin zu normaler Schrift, sondern ich glaube, dass es einfach logisch sein kann, das so zu machen. Und gerade bei der Änderung, weil wir keine Veränderung gesehen haben, heißt es auch, dass es eigentlich gleichgültig ist und dann würde ich eher zu der Normalschrift neigen, weil diese Überstrapazierung von Aufmerksamkeit eben auch dazu führen kann, dass der User sagt, oh, das ist jetzt sehr, sehr heftig reißerisch gemacht. Hier will einer unbedingt meine Aufmerksamkeit, gerade noch in Verbindung mit den Sachen, die wir noch zur Description sagen werden, dass die eher in der CTR nach unserer Erfahrung großteilig eher runtergegangen sind in der CTR, als dass die CTR gestiegen ist. Und das ist genau das, was wir ja nicht wollen. Das gleiche gilt für Sonderzeichen. In der Description wird ja sehr gerne mit wilden Sonderzeichen gearbeitet. Da kommen wir gleich nochmal zu. Im Title könnte man das natürlich auch machen. Google macht das auch, liefert auch diese Sonderzeichen aus. Aber ich glaube auch da, dass das, was in Google AdWords verboten ist, sollte man auch sein lassen in der organischen Suche, weil es schon Gründe dafür gibt, eben diese Aufmerksamkeitspenetrierung nicht so sehr übertreiben zu lassen. Und ich glaube, das macht einfach Sinn, diese Anlehnung von SEA oder von AdWords an die organischen Suche. Zumindest haben wir keinen Rieseneffekt davon gesehen. Das heißt, Sonderzeichen, ja, könnt ihr selbst entscheiden. Ich würde sie nicht einsetzen, zumindest nicht so offensiv einsetzen. Was ich auf jeden Fall vermeiden würde, und das ist ein echter No-Go, ist die Kombination aus Sonderzeichen mit eurem Keyword. Wo wir wirklich negative Resultate gesehen haben, ist, wenn ihr ein Sonderzeichen an erster Stelle eures Titels benutzt und dann gleich euer Keyword setzt, ohne ein Leerzeichen dazwischen, das ist sehr, sehr schlecht. Und wenn es noch ein Sonderzeichen ist, was Aufmerksamkeit von eurem Proof Keyword oder von eurem Hauptkeyword wegzieht, dann ist es sowieso auch für die Attention sehr schlecht, also für die Aufmerksamkeit an sich. Wenn ihr damit spielen wollt, auch an erster Stelle, dann setzt wenigstens ein Leerzeichen, also ein Trenner zu eurem Hauptkeyword und macht nicht einen Guss daraus. Es sieht zwar schön kompakt aus, aber es hat wirklich nach unserer Erfahrung zumindest negative Auswirkungen auf das Ranking. So, dann habt ihr im Titel natürlich die Möglichkeit, das Keyword ein- oder zweimal zu nennen. Ich würde immer dazu tendieren, eigentlich es nur einmal zu nennen. Das ist so die Hauptempfehlung. Aber Guckt euch einfach die SERPs an zu dem Keyword, was ihr da bespielen wollt. Und wenn da ein großer Anteil von Snippets sind, wo der Titel zweimal das Keyword enthält, würde ich mich daran orientieren und vielleicht zweimal das Keyword einbauen. Gerade bei Keyword-Domains, wo es jetzt Kombinationen auch sind, passt das sowieso oft, weil einfach die Marke nochmal in Form der Domain genannt wird und dann hast du es ganz schnell zweimal in dem Titel drin. Aber orientiert euch da einfach so ein bisschen, auch ein bisschen stärker an dem, was Google mit eurer Konkurrenz macht. Und dann habt ihr erstmal schon einen ziemlich coolen Titel. So, und dann kommen wir mal zur Description, also sozusagen der Nummer 2 in dem Triangle für die Suchmaschinenoptimierung. Nummer 2 heißt jetzt nicht unbedingt die Wertigkeit, sondern das ist eine logische Reihenfolge, einfach wie das Snippet aufgebaut ist. So will ich einfach durch das Snippet gehen und dann auf die Seite selbst kommen mit der entsprechenden Überschrift. Von der Wertigkeit würde ich sagen, Title auf 1, Überschrift H1 auf 2 und dann die Description auf 3, wenn ihr dieses Triangle für die Suchmaschinenoptimierung beurteilen wolltet oder es mal hören wolltet aus meinem Mund, wie ich eine Beurteilung mache. Gehen wir mal die Description durch. Nach aktuellem Dafürhalten ist die Länge der Description circa bei 156 Zeichen. In Pixellänge kann es ein bisschen kürzer, ein bisschen länger sein, aber an 156 Zeichen kann man sich ganz gut orientieren. Das war vor ein paar Wochen mal anders. Da hat Google ja mit einer Zeichenlänge von oder einer Zeichenanzahl von 320 mal gearbeitet, also 4 Zeilen auch ausgeliefert. Das war aber ein relativ kurzer Test. Alle SEOs, die da angefangen haben, die Description entsprechend anzupassen, die haben sich die ganze Arbeit jetzt umsonst gemacht, zumindest in großen Teilen umsonst gemacht. Die sind jetzt wieder angehalten, auf 156 Zeichen zurückzurudern. Ja, eine schöne Arbeitsbeschaffungsmaßnahme für Agenturen, aber es zeigt eben auch, man sollte nicht zu früh auf so eine Veränderung aufspringen, um genau so eine Sachen auszuschließen. Guckt euch die Sachen an, beobachtet dann einige Wochen, einige Monate und fangt dann erst an, operative Maßnahmen dafür abzuleiten. Natürlich denkt man, okay, wenn man die Snippets jetzt ausrollen kann für bestimmte Sets und man hat eine höhere Aufmerksamkeit und ist man ist First Mover in dem Bereich, dann kriegt man natürlich mehr Leute, vielleicht mehr Traffic auf die Seiten, vielleicht ein höheres Ranking durch bessere CTRs. Und ja, da sind zwei Herzen in meiner Brust. Ich würde aber jetzt nach dem Beispiel eher dazu raten, vielleicht ein paar Testsets zu bauen und sonst eigentlich in Ruhe zu verweilen, ob die Sache denn Bestand hat oder nicht. Also 156 Zeichen ist zurzeit State of the Art. In meiner Praxis ist es so, dass wir auch hier so weit wie möglich aus alten SEO-Zeiten kommen und auch jetzt in die neue Zeit übernommen, das Keyword oder die Keyword-Kombination so weit wie möglich vorne im Titel benutzen. Das hat einfach genauso wie im Titel den Vorteil, dass der User die Identifikation zu dem Keyword, was er in den Suchschlitz eingibt, sehr, sehr weit vorne in dem Snippet hat und hat auch noch den Vorteil, dass Google diese Übereinstimmung zwischen Suchanfrage und Keyword-Findung im Snippet highlightet. Das heißt, es gibt schon eine Verbindung dazwischen und alleine dieses Highlight lässt mich irgendwie schon ein bisschen zweifeln, dass es eine Nullwirkung auf das Ranking hat. Aber sei es so, wie Google sagt, es hat vielleicht null direkten Ranking-Einfluss, sondern hat indirekten Ranking-Einfluss, weil ihr natürlich über das Snippet und die frühzeitige Identifikation des Users mit der Suchanfrage zu einer höheren CTR kommen könnt und dann hat es indirekt natürlich wieder einen Einfluss auf die Suchmaschinenoptimierung. In Sachen Großschrift würde ich genauso die Empfehlung aussprechen wie im Titel. Verzichtet darauf, probiert catchy zu sein über Sonderzeichen, aber nicht catchy zu sein über Großschrift. Ich glaube, dass da Filter anschlagen könnten. Wir haben auch keinen merklichen Zugewinn an CTR gehabt, wenn wir Großschrift benutzt haben. Also ich würde es eher vermeiden. Wird dann dafür aber eher mit Sonderzeichen arbeiten. Das heißt, ihr kennt die kleinen Häkchen, ihr kennt die Sterne, ihr kennt das Pluszeichen, Rauten werden ja gerne benutzt, um einfach mehr Fläche in dem Snippet zu erzeugen und damit mehr Aufmerksamkeit zu erzeugen. Ihr könnt auch Sonnen benutzen, Flugzeuge benutzen. Da gibt es ja eine ganze Menge in dem Repertoire. Und zu guter Letzt sind auch Sonderzeichen möglich, die eben das Häkchen in einen grünen Kasten zum Beispiel setzen. Kennt ihr alles aus den SERPs. Nach meiner Erfahrung, muss ich sagen, funktionierte das in den letzten Monaten sehr gut. Wir haben zurzeit ein paar Tendenzen, wo ich das Gefühl habe, dass die CTRs eher abfallen, weil es so eine gewisse Penetrierung in den SERPs gibt, dass jeder so eine andere Penetrierungsform benutzt hat und die User eher empfindlich darauf reagieren, dass du jetzt eine farbliche Herausstellung noch hast. Da sind wir aber erst am Anfang. Ich habe es unter Beobachtung und werde es euch sagen in den nächsten Folgen, ob das jetzt auch zu konkreten Handlungen bei uns geführt hat in Bezug auf farbliche Sonderzeichen. Ja, also da würde ich optimieren. Probiert nicht in Sätzen zu arbeiten, sondern in kurzen Schlagworten oder in kurzen Wortkombinationen zu arbeiten. Also meinetwegen preisgünstig, jetzt zum Sonderpreis, jetzt bestellen, für bestimmte Zielgruppen. Nicht in einem Satz zu arbeiten, sondern in Verschlagwortung zu arbeiten und diese Verschlagwortung dann durch Sonderzeichen zu trennen. Das ist eigentlich das, was sich so für die Snippet-Optimierung ganz gut bewährt hat und die CTR-Zahlen und damit auch indirekt das Ranking ein bisschen nach vorne getrieben hat. Also arbeitet daran. Mehrfachnutzung innerhalb der Description, ja, müsst ihr selbst entscheiden. Beobachtet eure Konkurrenz, ist dieselbe Empfehlung wie beim Titel und guckt, ob ihr einfach oder mehrfach das Keyword benutzt. Auf jeden Fall vorne hinstellen, damit die Identifikation zu der Suchanfrage relativ weit vorne da ist. Okay, und der dritte große Bruder oder die dritte große Schwester für das SEO Triangle ist die H1-Überschrift. Und die hat für meine Begriffe nach dem Titel noch den größten Wert, weil es in Anlehnung an grundsätzliche Dokumentenstruktur entstanden ist, diese Logik, die in HTML-Strukturen eben auch entsteht. Da haben wir ja eine Überschriftenlogik, die von der Hauptüberschrift H1 bis zur H6 runtergeht. Das heißt, das spiegelt so die Wertigkeiten innerhalb der Überschriftenhierarchie einfach wieder. Und die H1 ist die eigentlich das ganze Thema beschreiben soll. Die H1 ist das, was, wenn ihr einen Aufsatz schreiben würdet, so der Titel des Aufsatzes ist. Und danach fängt das Thema an mit den Unterüberschriften und den einzelnen Punkten noch unter den Unterüberschriften. Da das die einmalige Beschreibung dieses Dokuments ist, in dem Dokument, solltet ihr die auch nur einmal benutzen. Das heißt, State of the Art ist, die H1 einmal im Dokument zu setzen, benutzt entsprechende Tools, um das auch zu überprüfen, dass ihr nicht zwei H1 zufällig drin habt oder dass bestimmte Plugins in WordPress euch eine H1 ausliefern. Gerade wenn ihr wir hatten letztes Mal das Beispiel, dass wir in Enfold gearbeitet haben und da gibt es für eine bestimmte Funktion eine Funktionalitätseinheit und die liefert grundsätzlich eine H1 aus. Wenn du da also mehrere Bereiche reinnimmst, weil du jetzt mehrere Aussagen oder mehrere USPs für deine oder Alleinstellungsmerkmale für deine Seite ausliefern willst, dann hast du die plötzlich alle als H1 drin und das macht dann wenig Sinn. Also es gibt zwei Beispiele, entweder dass du zweimal urtümlicherweise die H1 auf deiner Seite hast als Einzel-H1 oder dass du eine H1 benutzt, wo nicht die Überschrift gehighlightet ist, sondern noch Wortbereiche auch um dein eigentliches Highlightfeld drumherum. Da achte drauf, hol dir da entsprechende Browser-Erweiterungen oder Tools, um das in den Griff zu bekommen. Dann der Logik folgend, was ich vorhin auch schon gesagt habe, nimm das Keyword so weit wie möglich vorne in die H1-Überschrift mit rein. Da muss es aber nicht auf Position 1 stehen, sondern es sollte nach dem, was für dich logisch möglich ist, für die Texterklärung so weit wie möglich vorne stehen. Da würde ich eine kleine Einschränkung machen, aber probier darauf direkt zu achten, dass du es wirklich weit vorne platzierst, um auch da wieder eine möglichst frühe Identifikation für das Thema zu haben. Ich glaube, das ist auch in dem Bereich wichtig. Einen anderen Bereich, also die Logik von der Erstellung der H1-Überschrift ist ähnlich zu dem, wie ich es auch im Titel beschrieben habe. Was in der Unterscheidung aber noch wichtig ist, ist, dass eben die H1-Überschrift Teil von dem Dokument wird in der Auslieferung, was du dem User auslieferst, und zwar direkt. Den Titel siehst du ja nur in der Browser-Überschrift, in dem Browser-Reiter. Die Description siehst du eigentlich überhaupt nicht, sondern nur in der SERP-Auslieferung. Die H1 siehst du aber direkt in dem ausgelieferten Dokument. Und da musst du jetzt ein bisschen aufpassen. Menschen neigen in der Überschrift sehr stark dazu, sehr umfassend dazu Stellung zu nehmen, was denn in dem Dokument abgebildet wird, was Thema in dem Dokument ist. Und das ist ein bisschen tricky. Das hat jetzt nicht mal was mit Suchmaschinenoptimierung zu tun, sondern das hat in Zeiten von Optimierung für Mobile halt einfach damit zu tun, dass die Überschriften, wenn die sehr lang sind, halt sehr schlecht lesbar sind. Du könntest mit der Schriftgröße noch ein bisschen variieren, um die Lesbarkeit ein bisschen besser zu gewährleisten. Aber das führt dann oft dazu, dass die Wertigkeit durch die Größe der Schriftart jetzt irgendwie auch nicht mehr so richtig rauskommt. Das heißt, meine Empfehlung wäre, auch in Zeiten von Mobile First, die H1 so kurz und knapp wie möglich zu halten, aber mit dem Keyword so weit wie möglich vorne. Das wäre meine Empfehlung. Guck dir in jedem Fall deine H1 nicht nur auf dem Desktop an, sondern guck sie dir immer auch auf dem Desktop an. Die meisten, die ich da draußen kenne, liefern ja ein Exemplar von Seite im Backend aus, was für Desktop und Mobile geeignet sein soll. Das heißt, da wäre nur eine H1-Überschrift drin. Geschickterweise, was eigentlich dauerhaft intelligenter ist, aber aufwendiger ist, ist wirklich für jede Auslieferungsform auch einen eigenen Inhalt zu haben. Das heißt, bin ich in Mobile unterwegs, liefere ich die Überschrift aus. Wenn ich in Desktop unterwegs bin, liefere ich die Überschrift aus. Und das kann man machen, das ist aber natürlich sehr, sehr viel aufwendiger. Meine Grundempfehlung würde also lauten, Keyword so weit wie möglich vorne. Und so kurz und so knapp wie möglich. Das ist genau der Bereich, wo du eben mit diesen reißerischen Überschriften arbeiten kannst und solltest, weil das dazu überleitet, ob Sachen wahrgenommen werden oder nicht, ob die gelesen werden oder nicht. Ich glaube, das ist so das Wichtigste. Ja, jetzt will ich, nachdem ich dieses Triangle und die Sachen, die ihr beachten solltet, beschrieben habe, noch auf ein paar Sonderfälle eingehen, wo ihr auch drauf achten solltet. Wenn ihr zum Beispiel Optimierungen macht, wo auf bestimmten Dokumenten auch Brandsuchen in Verbindung mit der Kombination eures angestrebten Keywords da sind, dann probiert zumindest im Blick zu behalten, wie sich die Brandsuche verändert. Meistens ist die Brandsuche sehr, sehr stark und es wird in den Top-1-Platzierungen zu der Brandsuche keine Veränderung geben. Aber wenn Seiten ein bisschen schwächer sind, dann könnt ihr mit der Aufdröselung der Brandsuchen schon auch einen gewissen Schaden anrichten, der nicht exorbitant ist, aber es hat zumindest oftmals eine Auswirkung, dass so ein Top-1-Keyword plötzlich mal auf 3 landet, dann oftmals wieder zurückrudert. Aber erstmal gibt es so eine Neubewertung von diesem SEO-Triangle und das kann dazu führen, dass du selbst in der Brandsuche erstmal zurückgestuft wirst. Das soll dich nicht daran hindern, das Triangle zu bearbeiten, aber achte nur darauf, dass wenn du Brandsuchen auch auf den Seiten mit drauf hast, also deinen Markennamen da auch mit drin hast, dass das zu entsprechenden Reaktionsmustern da auch kommen kann. Und das ist eben auch entscheidend, wenn du sehr viel Traffic über diese Kombination bekommst. Dann ist es, glaube ich, wichtig, dass du die Reaktion sehr, sehr genau beobachtest, wenn du die Seite, also das Triangle angelegt hast, dass du auch sehr genau guckst, wann die Seite neu indexiert wird, also wann dein neues Snippet auch wirklich ausgeliefert wird, wann der neue Titel ausgeliefert wird und die neue H1. Da ist es schon wichtig zu sehen, wann kommt der Crawler oder wann wird die Seite neu bewertet, wenn ich sie an den Index gemeldet habe. Das ist schon sehr wichtig und es ist natürlich wichtig zu sehen, bewegt sich jetzt mein Ranking nach oben, bewegt es sich nach unten, verändert es sich gar nicht. Wie geht Google eigentlich mit dieser Veränderung um? Das ist ganz wichtig, gerade in den ersten Wochen zu beobachten. Da würde ich dazu raten, das täglich zu machen. Würde jetzt in der Dauer das nicht so lassen, aber in den ersten, also wenigstens in den ersten 2 Wochen würde ich darauf achten, was Google mit euren neuen, Inhalten macht, um ein Gefühl dafür zu kriegen, wie Google mit euch umgeht. Und zwar auch umgeht in der Verzeichnistiefe. Das ist so ein ganz wichtiger Erkenntnis-Move. Wie geht Google mit bestimmten Verzeichnistiefen um? Wenn ihr also Seiten bespielt, die halt in der dritten Ebene irgendwie drin liegen, dann ist oftmals die Reaktion eher negativ, weil der Haupttrust in dieser Tiefe oftmals auch vom internen und externen Linkbuilding nicht so stark ist. Deswegen bewegen die sich nach unserer Erfahrung eher zuerst zurück, also rückwärts und gehen dann weiter nach vorne, wogegen die Sachen, die meinetwegen in höheren Verzeichnisebenen, also in der ersten Ebene oder direkt verlinkt von der Startseite intern, dass die ziemlich schnell zu sehr positiven Reaktionen neigen, kommt aber natürlich immer auf den Trust von Verzeichnissen an. Wenn du also eine Optimierung machst, zum Beispiel in Bereichen, die sehr gut intern verlinkt sind, die sehr gut extern verlinkt sind, dann ist eigentlich die Verzeichnistiefe auch egal. dann wird es fast immer funktionieren. Aber leider ist es so, dass die Verzeichnistiefen in der dritten Ebene oftmals auch nicht mehr mit Linkbuilding bedacht werden. Und dann ist es in sich ein bisschen schwierig. Die beschriebenen Rückschritte, die ich genannt habe, die plane im Vorfeld ein. Wenn du an die Optimierung rangehst und auch an die logische Aufarbeitung von der Gesamtlogik von Title, Description und H1 gehst, dann musst du auch mit einkalkulieren, dass es vielleicht Rückschritte gibt. Ich sehe das immer so wie die Homöopathie. Da sagt dir auch jeder, bevor das hilft, gibt's erstmal vielleicht eine Verstärkung der Symptome. Genauso sehe ich das auch so ein bisschen für diese Optimierung auf das Triangle oder grundsätzlich für die Optimierung auch der Inhalte. Sei darauf gefasst, dass es auch erstmal sich zurückbewegen kann, bevor es dann weiter nach oben geht oder auf denselben Punkt wieder zurückgeht. Und nicht nur für dich ist das wichtig, sondern gerade in der Erwartungshaltung deines Chefs oder den Leuten, denen du reporten musst, ist es wichtig, dass du denen vorher sagst, ich gehe jetzt an dieses Thema ran und es ist im Bereich der Möglichkeiten, dass wir uns auch erstmal wieder zurückentwickeln, zumindest in ein paar Positionen. Oftmals ist es gar nicht traffic-relevant, aber wenn du deinem Chef meinetwegen immer beigebracht hast, auf den Sichtbarkeitsindex von Sistrix zu gucken, dann kann es schon dazu führen, dass es durch den Rankingverlust auch zu einer Minderung des Sichtbarkeitsindizes kommt. Und dann solltest du, wenn du das meldest und dein Chef vielleicht immer darauf guckt, auch eben darauf vorbereitet sein, dass der entsprechende Fragen stellt, wenn es nach hinten geht, wenn du das sauber vorbereitet hast im Vorfeld und die Erwartungshaltung bei dem Chef schon in die Richtung ist, dass es nach hinten gehen könnte, dann wird er da deutlich toleranter sein, als wenn du das außen vorlässt. Wichtig noch, schau dir die Reaktionen auch in der Search-Konsole an, gerade was die Durchleitungsraten, die Klickraten auf den SERPs anbelangt. Die sollten sich positiv verändern, zumindest über einen Lauf von 1 bis 3 Monate, würde ich sagen, muss eine positive Entwicklung da sein. Erwartet aber nicht zu früh da Ergebnisse, weil natürlich erstmal so ein Gesamtset irgendwie gebildet werden muss und eine Gesamtreaktion abgebildet werden muss. Nur weil es am nächsten Tag vielleicht eine CTR von 2% weniger gibt, ist das nicht ausschlaggebend und aussagekräftig dafür, dass eure Optimierung des Triangles jetzt scheiße war, sondern dann ist es vielleicht wetterabhängig grundsätzlich, das Suchverhalten ist anders, weil irgendwas anders ist. Es kann 1000 Möglichkeiten haben, warum jetzt irgendwie die CTR sinkt. Aber behaltet die im Auge und nach 1 bis 2 Monaten, vielleicht 3 Monaten, sollte die sich deutlich nach oben verbessert haben, sonst müsst ihr da einfach nochmal ran. Wenn ihr wirklich eine breite Basis ausgerollt habt, weil ihr gedacht habt, hey, so hat es bei anderen Kunden auch funktioniert und so rollen wir das mal bei anderen aus. Und das funktioniert jetzt überhaupt gar nicht, weil die Zielgruppe, die ihr da bespielt, vielleicht doch eine ganz andere ist und das, was ihr jetzt darauf projiziert habt, nicht dem entspricht, was die Gruppe da wirklich macht, dann seid euch nicht zu schade, einfach die Arbeit, die ihr gemacht habt, über Bord zu schmeißen und die Sache wieder zurückzurollen, wenn die Werte vorher besser waren. Das ist, glaube ich, auch ganz wichtig. Ich will nochmal sagen, das Triangle ist ein guter Ansatzpunkt, um mit Optimierung zu starten. Und ich glaube, dass es auch noch das Königsding ist in SEO grundsätzlich. Wenn jetzt Leute da draußen anfangen, eben auch SEOs anfangen, das zu bashen und zu sagen, wie kann sich denn so ein SEO um so Kleinkram wie das SEO-Triangle eben aus den 3 Bereichen kümmern, dann verstehe ich die Welt eigentlich in SEO auch nicht mehr so richtig und kann die Leute da auch nicht so richtig ernst nehmen, die sowas artikulieren. Also emotionale Inhalte zum Beispiel zu schreiben ist wichtig, aber das Triangle zu bespielen ist erstmal deutlich wichtiger und dann würde ich erst an die Emotionalität rangehen. Ja, das ist meine Empfehlung dazu und das war auch das Hauptthema. Kommen wir noch schnell, weil wir schon über 1 Stunde sind, ich habe gar nicht auf den Ticker geguckt, kommen wir noch kurz zu den Event-Tipps und dann mache ich auch Schluss. Bis gleich.
Echte Menschen statt der Scheißmaschine geht ins Hirn wie eine Jet-Turbine. Oh.
So, denn zu guter Letzt noch schnell ein paar Event-Tipps. Ich will euch, ja, mit leichtem Herzen kann ich euch das gar nicht empfehlen, aber ich werde gehen zur CeBIT. Die findet in diesem Jahr vom 11. bis zum 15. Juni statt. Und warum gehe ich da hin? Nicht, weil die CeBIT in der Vergangenheit so das Highlight-Event war, wo ich immer ganz gerne hingehen wollte, sondern Hand aufs Herz, ich habe in den letzten Jahren eigentlich einen großen Bogen um die CeBIT gemacht. Was mich aber in diesem Jahr interessiert, ist, dass die CeBIT sich ja neu erfunden hat. Die CeBIT hat sich so diesen Aufkleber-Festival auf die Stirn geklebt und will viele Sachen neu erfinden, viele Sachen neu machen, auch im Styling, in der Markenbildung und so. Und da will ich mir einfach mal angucken, was von dem, was sie prognostiziert haben, wirklich dann auch angekommen ist. Und als Veranstalter kann ich da nur lernen. Deswegen will ich mir das einfach mal angucken und bin da sehr gespannt drauf. Hatte ja auch, als ich in Austin war, bei das Haus bei Southwest mit ein paar Leuten gesprochen, die mit der Organisation betraut sind. Und da sind schon ein paar Leute, die sich echt Mühe geben. Und ich will mal gucken, welcher Spirit da entstehen kann bei so einem großen Event, wie viel Festival man so einer Sache wie der CeBIT noch aufs Auge drücken kann. Mich würde freuen, ich glaube, ich werde so in dem Bereich Dienstag bis Donnerstag irgendwie da sein und mir 2-3 Tage vielleicht antun, mich da tummeln. Schreibt mir doch einfach mal in die Kommentare oder chattet mich persönlich an, ob ihr selbst auch da seid. Dann können wir uns vielleicht mal treffen und ein paar Worte austauschen. Ich finde es immer super, wenn ich euch noch nicht kenne als Hörer, euch mal kennenzulernen, weil so ein Gesicht einfach viel, viel präsenter ist, als wenn ich nur irgendwie einen Kommentar in Facebook kriege und dann kein Gesicht dazu habe. So funktioniere ich leider nicht, dass ich mir dann das extrem merken kann. Und die zweite Sache, die ist noch ein bisschen hin, die ist nämlich im Dezember, glaube ich erst. Das ist die Slush in Helsinki. Das ist so ein richtiges Festival, Marketing, Design Festival, Gründerfestival. Da werde ich auf jeden Fall hinmarschieren, um einfach mir mal echt so einen neuen Reiz zu holen. Ich glaube, das ist so ein Ding der Superlative. Guckt einfach mal rein. Datum weiß ich jetzt, hatte ich mir mal aufgeschrieben, habe ich aber jetzt aber nicht hier auf dem Zettel. Wenn es euch interessiert, guckt einfach mal, sucht mal nach Slush Helsinki in 2018 und dann werdet ihr entsprechend was finden. Da werde ich auf jeden Fall am Start sein und das empfehle ich euch nur, weil es wirklich mal ein anderes Format ist, einfach mal ein neuer Reiz. Für alle Leute, die jetzt nur Marketingwissen tanken wollen, ich glaube, da ist es vielleicht nicht das Passende, aber wenn ihr einfach eine Inspiration vielleicht für Marketing haben wollt, dann ist es vielleicht was Hilfreiches. So, das war's in dieser Ausgabe auch. Wenn ihr das gefallen hat, was ich hier erzählt habe oder was ich die grundsätzlichen letzten Folgen auch schon erzähle, dann schreibt doch eine Rezension in iTunes, würde mich freuen, würde auch den Podcast weiter nach vorne bringen. Wenn nicht, hören wir uns spätestens in 14 Tagen wieder. Ich werde mal diese Reihenfolge vielleicht auch nochmal durchdenken, weil ich auch gerade einen Podcast gehört habe, wo man mit der Frequenz doch nochmal... Ich hatte die Frequenz ja schon mal hoch. Vielleicht mache ich die doch nochmal hoch. Ich weiß noch nicht so richtig, aber vom Grundsatz her hören wir uns in 14 Tagen wieder. Sonst guckt euch die Shownotes an. Wenn ihr noch Fragen habt, gerade zu dem SEO-Triangle, da habe ich noch eine Menge zusammengeschrieben in den Shownotes. Auch noch ein paar Details dazu. Wenn nicht, könnt ihr mich aber auch jederzeit fragen und dann erzähle ich euch noch was, wenn ich was vergessen haben sollte. Ich bin raus, euer Marco. Tschüss. Wait.